Hallo, wir sitzen hier wieder zusammen für eine neue Folge des SFB-Podcasts, veröffentlicht am 12.05.2024. Wir, das sind Nikolas Wörl.
Hallo.
Und ich, Peter Kohl.
Genau, wir hatten eine kleine Osterpause. Wir waren im Osterurlaub, deswegen ist eine Folge ausgesetzt. Aber jetzt sind wir wieder da und ich würde auch so sagen, hat sich so ein bisschen alles hier normalisiert von dem großen Stress Anfang des Jahres, wo wir ja vor allem die Verlängerung des Antrags vorangebracht haben, also natürlich unseren Teil nur, die Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler haben sich natürlich um den Rest gekümmert, aber jetzt können wir ja wieder unsere eigentliche Arbeit machen, nämlich Wissenschafts zu kommunizieren.
Genau. Und da sind jetzt auch gerade im Frühjahr, Frühsommer, der bald ansteht, auch schon wieder ein paar Dinge geplant oder schon gelaufen. Sowas wie der Girls Day zum Beispiel oder wir hatten Besuch von der Junior-Uni im Optik-Experimentierlabor.
Nicht nur da auch, ne? Wir öffnen dann ja auch immer die Labore von unseren eigentlichen Laboren, also von denen, wo unsere Doktorandinnen und Doktoranden dann wirklich auch arbeiten. Genau, da hatten wir schon wieder Besuch, genau.
Und eine der Sachen, die jetzt in ziemlich naher Zukunft ansteht, das ist Pint of Science. Da sind wir dieses Jahr wieder dabei. Da bringen wir Wissenschaft in die Kneipe.
Und nicht nur wir, ne? Das ist ja ein internationales Format. Ja. Wirklich von Australien bis. Ich weiß gar nicht, wo ist man einmal rum? Also
wirklich quer über den Globus. Und damals, als Twitter noch cool war, war das echt sehr schön zu sehen, wie dann im Prinzip morgens zu unserer Zeit die Australier anfingen, Bier in der Kneipe zu trinken und über Wissenschaft zu reden. Und wir dann irgendwann an der Reihe waren und irgendwann später noch die Amerikaner. Mhm. Also ist eine sehr schöne Sache und wir hatten das letztes Jahr zum ersten Mal auch in Duisburg veranstaltet, hatten da dann zwei Abende gemacht und das lief insgesamt so schön und hat so viel Spaß gemacht, dass wir dieses Jahr sogar auf drei Abende erweitern und wir sind ja an der Uni Duisburg-Essen und entsprechend werden jetzt auch an einem Abend in Essen Vorträge stattfinden. Also wer diese Folge sehr pünktlich hört, kann gerne mal auf pintofscience.de gehen und da vorbeischauen.
Genau, und übrigens, wir haben es gerade schon angedeutet, natürlich nicht nur in Duisburg-Essen sind Termine, sondern in ganz Deutschland. Also wenn ihr jetzt einfach mal auf der Webseite nachschaut, da gibt es halt ganz, ganz viele Städte in Deutschland, die sich auch beteiligen. Und vielleicht ist bei euch in der Nähe auch was dabei. Und es ist halt alles am gleichen Tag. Ne? Es gibt sozusagen, also nicht den einen Tag, sondern es sind ja drei Tage, aber es gibt die drei Pint of Science Tage. Ja. Sag nochmal eben, wann waren die?
Vom 13. bis 15. Mai.
Genau. Und vielleicht ist ja bei euch in der Stadt oder in der Nähe von eurer Stadt auch was dabei, wo ihr hingehen könnt. Das Schöne an dem Format finde ich, also da sind kurze Vorträge von Forscherinnen und Forschern. Ich weiß gar nicht, 15 Minuten, 20 Minuten, also das meine ich jetzt so ungefähr mit kurz. Möglicherweise gibt es da auch lokale Variationen, aber die Idee ist eigentlich, dass sie relativ kurz sind, vor allem natürlich verständlich für die Öffentlichkeit, also das ist für euch alle, also selbst wenn ihr kein Physik studiert habt, solltet ihr den Physikvortrag zum Beispiel verstehen oder ich sollte auch in der Lage sein, den Biologievortrag zu verstehen. Und das ganz, ganz Tolle daran ist, danach wird eigentlich noch diskutiert. Also ich bin ja ein großer Freund auch von Science Slams. Was ich da immer ein bisschen schade finde, ist, da reden die Leute 10 Minuten über ihre Forschung und das war es dann. Und bei Pint of Science ist es schon ein bisschen was anderes. Man trifft sich halt wirklich in der Kneipe und man kann auch beim Bier dann nachher noch mit den Expertinnen und Experten sprechen. Und das finde ich eigentlich ziemlich super, muss ich sagen.
Und beim Science Slam ist es ein bisschen so, der die besten Karlauer hat, gewinnt. Und bei Pint of Science geht es eben nicht um Gewinnen, sondern es geht darum, einfach Wissenschaft in die Öffentlichkeit zu tragen und auch nicht die Toren der Uni zu öffnen, sondern eben auch raus in die Stadtgesellschaft reinzugehen, was ich auch sehr schön finde.
Und jetzt kann man sich fragen, warum machen die zwei Typen vom SFB so viel Werbung für Pint of Science? Weil wir natürlich auch eine Sprecherin diesmal wieder dabei haben, die vom SFB dabei ist, nämlich Marika Schleberger, Professorin hier in der Physik. Und die wird auch einen Vortrag halten über Graphen oder Graphen.
Wir werden sehen.
Das ist tatsächlich schon der Aufhänger und der Gag. Ja, ich freue mich da sehr drauf. Das werden sehr, sehr schöne Tage, wo man wieder viel lernen kann und viel mit Leuten sprechen kann, genau.
Ja, und Pint of Science ist, finde ich, auch eine sehr schöne Überbrückung für uns. Überbrückung der Wartezeit, bis wir das Ergebnis hören, was die SFB-Begutachtung angeht. Also das wird so Richtung...
Was heißt das denn? Abwarten und Bier trinken, oder? Ja,
und Wissenschaft hören. Stimmt, ja. Genau, also so Richtung Ende Mai werden wir dann auch wissen, ob wir denn wirklich weiter sind. Wovon wir ausgehen, worauf wir hoffen.
Das heißt jetzt so, das ist der letzte Podcast oder wir wurden weiter finanziert und dann hört ihr uns demnächst noch weiter. Ja, das ist cool.
Nee, genau, wir haben jetzt eine Abschlussepisode, die würden wir schon im Juni auch noch machen.
Das stimmt. Da wird dann nur noch gejammert.
Genau. Herzlich willkommen zum Jammern-Podcast.
Oder hat einer einen Job für uns?
Genau.
Nein, das wird hoffentlich nicht nötig sein. Wir werden auch im Juni so weitermachen, wie wir es heute machen, nämlich mit ein paar Informationen und aktuellem aus dem SFB, aber natürlich auch mit Wissenschaft.
Genau.
Und das machen wir heute auch.
Ja.
Wir haben nämlich wieder einen spannenden Gast da.
Genau, heute haben wir Tobias zu Gast und wer er ist, was er macht und wie ihn die Wissenschaft auch in verschiedene Länder dieser Erde gebracht hat, erzählt er euch in dieser Episode. Viel Spaß beim Reinhören. Wir sitzen jetzt heute hier zusammen mit Tobias Lojewski. Tobias, vielen Dank, dass du dabei bist.
Ja, danke, dass ich hier sein darf.
Kannst du dich mal kurz selber vorstellen? Wer bist du und was machst du?
Ja, natürlich. Also ich bin Tobias Lojewski. Ich habe hier an der Universität Duisburg-Essen angefangen, Energy Science zu studieren und bin jetzt dann da reingerutscht, tatsächlich in Physik zu promovieren. In dem SFB 1242 halt dann zeitaufgelöste Sachen mehr anzuschauen. Ja, und das ist so ziemlich grob was über mich.
Darf ich einmal schon dazwischen gehen, ja, weil das ist interessant. Energy Science ist ja ein Studiengang, den wahrscheinlich nicht alle da draußen kennen. Mhm. Physik ist ja sehr klassisch, Chemie ist sehr klassisch, aber Energy Science ist ein bisschen speziell. Gibt es hier noch irgendwo anders außer an der UDE, an unserer Uni? Wahrscheinlich nicht, behaupte ich jetzt einfach mal.
Soweit ich weiß, in der Kapazität tatsächlich nicht. Also was mich damals wirklich überzeugt hat und was ich besonders cool finde an dem Studiengang ist, dass da ein Auslandsjahr mit eingeplant ist, wo dann schon so ein bisschen Kurse vorgegeben werden und das erleichtert das Ganze auch, die nachher anrechnen zu lassen. Und das hat mich damals sehr überzeugt, weswegen ich dann gesagt habe, ich möchte das studieren und das ist auch sehr cool. Und man hat man noch so ein paar extra ingenieurswissenschaftliche Kurse, dass man so ein bisschen irgendwie den Hintergrund dann hinter ein paar Techniken oder mehr auf Technik bezogen das Ganze dann mitbekommt, wie das so ist. Natürlich sehr dann im Bereich Energiewissenschaften, aber also ich fand den Studiengang sehr cool. Ich finde ihn immer noch sehr cool, also ich bin da echt begeistert von und ja, kann ihn auch nur weiterempfehlen, wenn Leute sagen, sie wollen irgendwas in Richtung Physik studieren, aber vielleicht nicht ganz Physik und haben auch Lust, mal irgendwie im Ausland sich was anzuschauen, ist das eine super Option. Und wir haben da verschiedene Möglichkeiten, dass man auch sagen kann, man geht irgendwie nach Ungarn, da ist viel Richtung Nukleartechnik oder man hat dann ein paar andere Möglichkeiten, wo man dann vielleicht mehr auf erneuerbare Energien geht und so. Das ist eigentlich ganz cool, dass man sich da so ein bisschen entscheiden kann.
Wir haben da
kann.
So Partnerinstitute, ne? Also man findet sozusagen auch einen Anschlusspunkt im Ausland. Man muss sich da nicht irgendwie selbst drum kümmern.
Genau, das
kann man wahrscheinlich schon, wenn man will, oder muss das an einem der Institute sein, mit denen wir verpartnert sind?
Nee, also man kann sich das frei organisieren, wenn man das möchte. Das ist natürlich dann aufwendiger. Ja. Man muss auch gucken, dass das mit den Kursen hinkommt. Es gibt so ein paar Kurse, die sind fest angedacht, dass wir die im Ausland auch hören. Also Festkörperphysik zum Beispiel ist einer davon. Der sollte dann irgendwie angeboten werden in irgendeiner Kapazität und dass man den auch auf Englisch hören kann. Aber sonst kann man das relativ frei wählen. Und also gerade in meinem Jahrgang gab es auch welche, die sich dann selber in Taiwan einen Aufenthalt organisiert haben. Und das hat super geklappt. Also,
wo bist du dann gewesen im Ausland?
In Budapest an der Uni. Was da ganz cool ist, die haben tatsächlich, also die gehen so Richtung Kernphysikforschung und die haben tatsächlich einen kleinen Reaktor auf dem Unigelände, wo man dann hingehen kann und Sachen ausprobieren kann. Und dann durften alle mal den Knopf drücken, dass von oben die Rods, die Safety Rods runterkommen und dann schnell alles stoppen. Das war auf jeden Fall sehr cool.
Ich muss gerade ein bisschen sehr an die Simpsons denken. Aber ich hoffe, ihr habt einen besseren Sicherheitsingenieur da gehabt als Homer Simpson.
Ja, doch, das hat gut geklappt. Also.
Und jetzt bist du ja Energy Science Absolvent. Hast du dich dann unter den Physikerinnen und Physikern nochmal anders beweisen müssen oder hast du genügend Stallgeruch mitgebracht für die Promotion?
Oh, ich glaube, das war nie ein Problem. Also gerade weil die Studiengänge doch sehr nah verknüpft sind miteinander, habe ich nie das Gefühl gehabt, dass das irgendwie groß ein Problem war. Die Kurse, die wir jetzt nicht aus der Physik hier mitbekommen, die hört man dann im Ausland. Ist eigentlich so geplant, dass das relativ äquivalent ist. Also das hat eigentlich immer ganz gut geklappt und ich habe jetzt auch nicht das Gefühl, dass man irgendwo groß abgehängt wird oder irgendwelche Lücken hat, bevor man jetzt die Promotion anfängt. Ja. Ich glaube, das hat immer ganz gut funktioniert.
Hast du dann deine Abschlussarbeit schon in der AG geschrieben, in der du jetzt auch bist?
Ja, genau. Stimmt, ja. Das sollte ich vielleicht erwähnen. Ich bin in der AG Wende. Hier arbeite ich und ja, also normalerweise machen wir viel mit Magnetismus. Ich habe im Bachelor angefangen mit Magnetokalorik, gerade halt auch mit dem energiebezogenen Fokus, dass man sagt, man will ja einen magnetischen Kühlschrank bauen. Das ist so das Grundprinzip dahinter. In der Theorie geht das viel effizienter als das, was wir jetzt haben, als so ein traditioneller Kühlschrank. Aber das ist natürlich materialwissenschaftlich einfach bei weitem noch nicht da. Beziehungsweise ich glaube, es geht jetzt auch mittlerweile auf die Effizienzen, dass man irgendwie gleich kommt, aber es ist noch teuer. Und da wollen wir halt verschiedene Materialien untersuchen, gucken, dass man da irgendwie was Günstiges findet, was man dann, womit man dann demnächst den magnetischen Kühlschrank der Zukunft bauen kann. Und das hat mich damals sehr begeistert. Das finde ich ist immer noch ein ganz cooles Thema. Aber dann bin ich davon ein bisschen weg und dann in den Ultrakurzzeitbereich gerutscht, wo es dann wirklich mehr ja, Richtung fundamentale Physik geht und weniger Anwendungen, aber dafür immer noch super interessant. Da habe ich dann noch meine Masterarbeit gemacht, immer noch gleiche Arbeitsgruppe und bin dann auch direkt in den in PhD übergegangen. Das war relativ fließend der Übergang tatsächlich. Mhm.
Ist da so ein Weg, den du geplant hattest? Also ab wann war dir klar, dass du an der Hochschule bleiben willst für eine Doktorarbeit?
Oh, richtig geplant hatte ich das eigentlich nicht. Also das hat sich irgendwie so ein bisschen ergeben. Das war jetzt auch, also gut, Bachelorarbeit war sowieso angedacht. Mhm. Master hatte ich eigentlich auch relativ sicher geplant. Und dann innerhalb vom Master hat sich das ergeben, dass gerade hier der SFB, dass die Begehung anstand. Und dann gab es halt den Vorschlag hier, du arbeitest ja jetzt gerade, machst deine Masterarbeit auf dem Thema, dann kannst du ja auch ein bisschen schon mal mithelfen und schon mal gucken. Und wenn dir das gefällt, dann hätte man da eine Stelle. Mhm. Wahrscheinlich, wenn der verlängert wird. Und dann wurde er auch verlängert. Und das hat sich dann eigentlich so ganz gut ergeben und dann war ich auch schon drin im Thema, dass ich das direkt fortsetzen konnte und das war dann ja quasi so die einfache, einfach ja, weitergehend, ja. Das hat sehr gut geholfen.
Also, das heißt, wenn du über Verlängerung sprichst, weil wir hatten ja gerade wieder einen Verlängerungsantrag, dann sprechen wir aber von dem davor, also du bist jetzt schon 4 Jahre dabei genau, oder in der Größenordnung zumindest.
Genau, ich bin jetzt 3,5 Jahre, also es geht an die 4 ran, ich bin jetzt auch gerade dabei, alles zusammenzusuchen und dann zusammenzuschreiben demnächst. Also das
bist also auf die Zielgerade eingebogen.
Das fragt man doch nicht, du weißt doch. gerade je näher es dem Ziel kommt, fragt man nicht mehr.
Ja, man weiß ja nicht, wie lange die Zielgerade noch ist, aber ich sag mal, wenn man anfängt, die Sachen zusammenzusuchen, hat man schon die Kurve auf die Zielgerade genommen.
Mit jedem Satz wird es nicht besser, was du jetzt hier machst.
Ja, nee, es ist auf jeden Fall in Ordnung. Also ich glaube, ich habe die Messungen sind alle da. Die Sachen sind eigentlich größtenteils alle analysiert. Also es geht jetzt noch darum, irgendwie 1-2 Publikationen, also die eine ist in Revision, eine wird noch wahrscheinlich dazu geschrieben und dann zusammenschreiben, fertig machen, abgeben, verteidigen und dann sollte das hoffentlich alles geklappt haben.
Ja. Dann versuch uns und den Hörerinnen und Hörern doch mal zu erklären, was du gemacht hast in deiner Doktorarbeit.
Genau, also was ich mache, ich schaue mir mit Röntgenabsorption an, was verschiedene Materialien machen, nachdem wir die mit einem Laser anregen. Mhm. Also mit Röntgenabsorption, da, ich meine, Röntgen hat man schon mal gehört vom Arzt irgendwie. Man kann damit aber auch einfach zu so großen Großforschungseinrichtungen gehen, wo man dann viel höhere Röntgenintensitäten bekommt. Und damit können wir uns wirklich anschauen, was die Elektronen in unserem Material machen, nachdem wir da mit dem Laser drauf geballert haben. Mhm. Und ja, wir wollen halt wissen, was da passiert, einfach weil wir fundamental Interesse dran haben und auch im Hinblick darauf, dass man in Zukunft damit hoffentlich irgendwelche Materialien designen kann, die dann für ja, Elektronik benutzt werden. Also irgendwie im Bereich Spintronik, dass man da besondere Materialien oder Materialkombinationen designen kann, die man dann für so Felder einsetzen kann.
Okay. Und, ja. Nicht zu viel erstmal, wir müssen okay. Schritt für Schritt vorgehen. Wir zeigen das beim SFW, in diesem Podcast erklären wir immer genau, wir interessieren uns für Systeme weit weg vom Gleichgewicht. Ne? Das heißt, ja. Wir müssen das Gleichgewicht erstmal verlassen, also mit einer Anregung. Da hast du gerade schon gesagt, das machen wir mit dem Laser. Das hatten wir ja auch schon ein paar Mal. Ne? Also wir braten mit einem Laser auf ein Material.
Genau.
Von welchen Materialien sprechen wir hier?
Also ich habe mir jetzt für die Promotion Nickel und Nickeloxid angeschaut. Das ist relativ komplementär. Wir müssen bei Röntgenabsorption müssen wir mal auf eine bestimmte Energie uns anschauen und da können wir halt die für Nickel eine spezielle Energie benutzen. Das geht für beide Systeme. Also wir wollen sehen, was ist der Einfluss von Elektronen, die miteinander interagieren können. Mhm. Und da haben wir zwei sehr unterschiedliche Systeme mit den beiden. Einmal für Metall, wo elektronische Interaktionen eigentlich traditionell nicht so eine große Rolle spielen. Und dann Nickeloxid, wo wir sagen können, okay, da sind elektronische Korrelationen sind sehr wichtig, weil die wirklich die Bandstruktur von dem Material ausmachen. Also sehr stark die elektronischen Eigenschaften von dem Material vorgeben. Und deswegen können wir dann schauen, was hat das für einen Einfluss darauf und wie sieht das dann aus, wenn wir dann mit dem Laser draufgeschossen haben. Und dann schauen wir uns das Stück für Stück an nach der Anregung, wie das auch relaxieren kann dann nachher zum Beispiel.
Okay, das heißt, die Energie vom Laser geht in die Elektronen beispielsweise, auch ins Gitter vom Nickel?
Genau, also wir haben erst regen wir die Elektronen an, die erst ein paar Elektronen, die dann super heiß sind und ganz wild darum flitzen, die interagieren dann mit anderen Elektronen, stoßen zusammen, verteilen ihre Energie im elektronischen System und natürlich hat man auch gleichzeitig, beziehungsweise man trennt das immer so ein bisschen ab, aber größtenteils gleichzeitig schon, dass irgendwie ein Übertrag an das Gitter oder auch an das magnetische System geht. Wir sehen auch, dass tatsächlich das magnetische System gerade bei Nickel-Metall einen sehr wichtigen Einfluss auch hat auf das Ganze. Direkt angeschaut haben wir uns das Ganze noch nicht. Das wird noch genauer passieren, beziehungsweise da gibt es schon Vorarbeiten, die auch in die Richtung sich das Ganze anschauen. Und wir gucken uns das Ganze jetzt nochmal mit besserer Zeitauflösung an, um dann nochmal genauer rauszufinden, was da passiert.
Wenn du sagst, das magnetische System, hast du, glaube ich, gerade gesagt, ne? Was verstehe ich unter magnetischem System? Weil, ja, also ist doch eigentlich, also wir haben ja Elektronen und die Ionenrümpfe, die Atomrümpfe. Was kann ich mir unter einem magnetischen System vorstellen?
Genau, also da betrachten wir die Spins und die Orientierung von den Ganzen. Also gerade in Nickel, was ferromagnetisch ist, haben wir eine Orientierung, wo die Spins.
Welche Spins?
Die Elektronenspins.
Mhm, okay.
Genau.
Also kann man sich die vorstellen, ich sage dann immer gerne, das ist so wie kleine Kompassnadeln, ist wahrscheinlich so ein bisschen da, tust du dich schwer, aber
ich glaube allgemein, das Vorstellen ist immer schwierig.
Stimmt, ja.
Also ich glaube, Kompassnadeln trifft es da irgendwie bildlich, in die Richtung, ne? Genau. Bildlich gesehen trifft es
das Ganze schon. Okay, die sind ausgerichtet und dadurch wird das bestimmt das magnetische System.
Genau, das macht die magnetischen Eigenschaften von dem System aus. Und dadurch, dass wir da jetzt mit dem Laser da drauf schießen, regen wir natürlich die Elektronen selber an und dann ist auch die Frage, was passiert mit dem magnetischen System, weil der Spin ja gerade auch mit den Elektronen zusammenhängt. Ist das jetzt nicht so ganz trivial, wie das Ganze dann passiert? Und ja, da sehen wir, dass die wirklich sehr stark miteinander verknüpft sind und direkt da auch sich gegenseitig beeinflussen.
Jetzt hattest du ja gesagt eben, ihr beratet mit dem Laser da drauf zum Anregen und ihr seht etwas. Die Abfrage, das ist dann auch per Laser oder sind wir dann eben schon wieder beim Röntgen?
Genau, die Abfrage passiert genau mit den Röntgen, wo wir gehen, meistens scannen wir eine Energie durch, also wir verändern die Energie von unseren Röntgenstrahlen und können dann sehen, bei welcher Energie mehr absorbiert wird. Und das gibt uns Informationen über das elektronische System aus, indem wir ich weiß nicht, wir regen Elektronen von irgendwie Grundzuständen an, also die sehr kernnah gebunden sind, in freie elektronische Zustände. Mhm. Und je nachdem, wie da die Besetzung aussieht oder umverteilt wird, können wir dann darüber rückschließend darauf schließen, wie wir das elektronische System modifiziert haben mit unserem Laserpuls. Mhm. Genau, die Abfrage ist dann immer rein mit Röntgen. Meistens gucken wir haben irgendwie eine dünne Probe und schauen uns dann an, wie die Röntgenstrahlen dadurch transmittiert werden, beziehungsweise was dann am Ende rauskommt. Und das entweder als Funktion von der Energie, der eingehenden Röntgenenergie oder der Zeit, wenn wir irgendwie an einer fixen Röntgenenergie sitzen, können wir auch den Zeitunterschied zwischen Laserpuls und Röntgenpuls variieren und sehen dann nochmal genauer, wie dann diese Features sich verändern da drin.
Also mit anderen Worten, also verschiedene Wellenlängen der Röntgenstrahlung gehen wir rein. Am Ende guckt ihr, welche Wellenlängen, sage ich jetzt mal, fehlen. Mhm. Die müssen ins System gegangen sein und aus diesen fehlenden Wellenlängen versteht ihr dann, dann muss ein Elektron möglicherweise auf eine andere Ebene gehoben worden sein, so ungefähr.
Genau, so kann man sich das gut vorstellen, ja.
Wenn ich jetzt höre Röntgenuntersuchung, ne, und du hast gerade den Vergleich selber gebracht, so beim Arzt kennt man es ja auch, ne, man legt sich in so ein Röntgengerät, hat jede Praxis so ein Röntgengerät, wie muss ich mir das hier in der Forschung angucken? Also hast du hier ein Labor, wo du mit Röntgenstrahlung arbeitest?
Ja, das Problem bei den Sachen ist, man will erstmal eine hohe Röntgenintensität haben und man braucht auch ein kontinuierliches Spektrum an Energie, dass man sich genau aussuchen kann, welche Energien man sich anschauen kann. Und wenn es um Röntgengenerationen geht, dann spricht man ja auch häufig von Bremsstrahlung. Das ist zum Beispiel das, was man hier so im Labor gerne kennt. Aber da hat man dann das Problem, dass man wirklich nur entweder eine scharfe Übergangsenergie rausbekommt oder so einen breiten, nicht so starken Wulst, dass dann die Bremsstrahlung ist. Und das reicht uns tatsächlich nicht. Deswegen müssen wir wirklich zu diesen Großforschungseinrichtungen gehen, wo wir dann, wenn wir hier zum Beispiel in Deutschland unterwegs sind, fahren wir dann nach Hamburg oder nach Berlin zu DESI oder BESSI und können uns das Ganze anschauen. Das sind wirklich Riesengebäude. Da gibt es dann einen Riesenring, wo Elektronen beschleunigt werden. Die sind nahe bei Lichtgeschwindigkeit und dann hat man den Effekt, dass wenn ein Partikel, was sich so schnell bewegt, also was im relativistischen Bereich ist, wenn man das ablenkt mit zum Beispiel Magnetfeldern, dann emittieren die tatsächlich auch Strahlung. Und je nachdem, wie schnell die sind, ist das dann im Röntgenbereich.
Und also, die interessiert dich, diese Strahlung, ne? Da bist du dran dann.
Genau, das interessiert mich und da kann man dann nachher mit Spiegeln genau das Ganze einstellen, dass man sagt, man ist genau bei der Energie, die man haben möchte, weil man da auch, ich glaube, tendenziell eher eine breitere Energie eigentlich rausbekommt. Und ja, das kann man dann genau einstellen. Da muss man dann einen Antrag für stellen, dass man da hinfahren darf und dann kriegt man irgendwie eine Woche, wo man dann sagen kann, okay, jetzt fahren wir da hin, wir haben alle unsere Proben dabei und da muss alles wirklich gut laufen und dann kriegen wir das durchgemessen und dann haben wir erstmal ein Jahr lang Daten, die wir auswerten können. Das ist immer die Grundidee dahinter.
Klingt stressig, so eine Woche dann da.
Ja, das glaube ich. Ist viel Arbeit und wenig Schlaf, kann ich mir vorstellen, oder?
Genau. Also meistens fährt man mit genug Leuten dahin, dass man jetzt nicht komplett zu Tode gearbeitet wird. Also man sitzt nicht 24 Stunden da. aber es ist tendenziell auf jeden Fall viel Arbeit und natürlich auch eine hohe Stresssituation, wo man sagen muss, es muss jetzt alles gut gehen, weil es ist halt wirklich ein wichtiger Punkt, den man jetzt nicht mal ebenso wieder reproduzieren kann. Also man hat meistens, ich sag mal so in einem halben Jahr vielleicht eine Strahlzeit für sich und dann sollte schon möglichst das Ganze klappen.
Aber ich könnte mir trotzdem auch vorstellen, dass im Rückblick sind das doch wahrscheinlich legendäre Zeiten, an die man sich gerne erinnert oder romantisiere ich jetzt diese Vorstellung davon?
Nein, also ich persönlich, mir gefällt das sehr, sehr gut. Ich mag die Arbeit sehr gerne und ich finde das auch absolut klasse. Also man fährt dahin zu dieser Großforschungseinrichtung und ja, da hat man mal eine Nachtschicht, wo dann irgendwie vielleicht nichts passiert oder man hat mal eine Nachtschicht, wo alles schief geht und man sitzt da panisch und muss irgendwie anproben, rumschrauben und gucken, dass man irgendwie wieder ein Signal hinbekommt oder rausfinden, warum das Signal überhaupt weggeht. Aber natürlich, wenn es alles klappt, dann sitzt man da und man freut sich und jedes Mal, wenn irgendwie ein neues Spektrum reinkommt, was wir dann haben, kann man das direkt reinschmeißen und sagen, ja, geil, super und dann abends, wenn es erfolgreich war, gibt man dann gerne auch irgendwie Abendessen groß und sagt, gedacht dann so, ja, das war jetzt mega, wir haben voll die coolen Daten rausbekommen, ist alles super.
Aber ich nehme mal an, wenn man sich auf so eine Strahlzeit bewirbt und sie bekommt, du kommst nicht an, kriegst einen Schlüssel in die Hand gedrückt und sagt jemand, der Hausmeister sagt dir, jo, nächste Woche gibst du mir einen Schlüssel wieder ab und du bastelst an der Anlage rum, oder? Da sind dann auch Leute, die den Betrieb eben garantieren und mit denen du zusammenarbeitest und sagst, irgendwie das passt nicht, wir können dies tun oder wie läuft es?
Genau, also genau, man hat tendenziell hat man immer einen sogenannten Beamline-Scientist da, der einen noch auf einen aufpasst und den man dann um Hilfe bitten kann, wenn irgendwie alles schief gehen sollte, aber ja, also tendenziell ist man schon relativ frei. Man muss jetzt nichts aufbauen oder so, also man hat meistens schon fertig die Instrumente da, kann dann da hinkommen, baut seine Proben ein, fängt an zu messen und dann, je nachdem wo man ist, gibt es dann Beamline-Scientists, die ein bisschen mehr einem über die Schulter gucken oder eben halt ein bisschen weniger. Also gerade bei den zeitaufgelösten Sachen, weil da immer noch sehr viel schief gehen kann mit Laser und allem möglichen, da sind tatsächlich die Beamline-Scientists dann eher noch häufiger da. Also wir haben jetzt zum Beispiel für meine Arbeit waren wir häufig an dem europäischen röntgenfreien Elektronenlaser.
X-Fell, oder?
Genau, an dem European X-Fell. Da hat man tendenziell eigentlich immer irgendwelche Beamline-Scientists da, die irgendwie gucken, dass alles läuft, beziehungsweise die auch viele Einstellungen machen, weil das gerade so komplex wird, dass man da nicht selber einfach irgendwie dran rumschrauben kann oder sagen kann, hier, fahr mal irgendwie dahin. Bei Bessie selber ist das aber tatsächlich ein bisschen entspannter. Da hat man ein bisschen mehr Freiheit, was das Ganze angeht. Und ja, da sind auch die Beamline-Scientists immer noch da. Die können einem helfen, aber ja, man ist dann schon manchmal in einer Nachtschicht auf sich selber gestellt, wenn dann irgendwie, keine Ahnung, Probe kaputt geht oder irgendwie der Beam weg ist und so. Und da muss man immer selber schauen.
Aber ich musste mal fragen, weil wir waren noch nie an so einem Großgerät. Deswegen bin ich ja wirklich interessiert. Also das ist ja jetzt nicht so trivial. Es ist ja nicht so, du gehst da mit einer Probe hin und willst den Röntgenstrahl drauf haben und dann fällt ein Datensatz raus und du freust dich und fährst wieder nach Hause. Denn deine Aufgabe oder eure Messungen sind ja, du willst den auch anregen mit einem Laser. Also da muss ja, ja auch irgendwo noch ein Laser stehen. Bringt ihr den mit? Ist der sowieso da? Ist das so üblich, dass Leute mit einem Laser anregen und dann sich das Röntgensignal angucken wollen? Und dann sagst du halt auch noch, und John möchte ja auch noch messen, dass der Röntgenpuls genau so verzögert zum Laser kommt. Also du kommst montags morgens dahin und sagst so, da bin ich, da sind meine Proben. Wann bist du messbereit? Also wie viel muss da, wie muss ich mir diesen Raum vorstellen, wo du dann dein Experiment aufbaust?
Ja, also tendenziell sind die Laser sind da, das ist tatsächlich alles vorhanden. Und ich würde jetzt nicht sagen, dass es ein so häufiges Thema ist, dass sich Leute das anschauen. Wenn man sich jetzt so Synchrotrons anschaut oder die Elektronenlaser, dann ja, ist die Anzahl der Endstations oder der Instrumente, wo man hinfahren kann, ist dann schon begrenzt. Mhm. Aber es ist auf jeden Fall schon ein Thema, was gemacht wird. Also es ist schon durchaus, dass der Laser ist da. Auch die, dass man die Zeit so verfahren kann, das wird meistens über eine Delay Stage gemacht, wo dann der Laser nochmal eine extra Weglänge dazu bekommt, die man variieren kann.
Und der Laser ist synchron irgendwie mit dem Röntgenpuls?
Genau, das ist tatsächlich, also da arbeiten Leute hinter den Szenen, die dann gucken, dass das alles funktioniert. Da gibt es verschiedene Methoden, wie man das synchronisieren kann. Genau die technischen Details weiß ich tatsächlich nicht bei allen Sachen. Also ja.
Und der Röntgenpuls, der ist ein Puls, weil da einfach Pakete an Elektronen rumfliegen. Weil wenn der irgendwie kontinuierlich wäre, dann würde ja ständig Röntgenstrahlung rauskommen.
Genau, das ist tatsächlich nicht so ganz trivial. Also man hat tendenziell schon eher gepulst, die Röntgenstrahlen, weil die Elektronen immer in so einem Paket sich darum bewegen. Aber tendenziell ist das eher breiter. Also man hat irgendwie, ich glaube, normalerweise Millisekunden oder Nanosekunden theoretisch Zeitauflösung damit. Und um tatsächlich auf die Femtosekunden Zeitauflösung zu kommen, die wir da brauchen, da muss man schon ein bisschen genauer hingehen. Also man kann zu so einem freien Elektronenlaser gehen. Da hat man dadurch, dass die Röntgenstrahlen mit dem SASE-Prinzip generieren, da ist das quasi, dass die, wie die Röntgenstrahlung funktioniert oder wie das Emittieren von den Röntgenstrahlen funktioniert bei diesen Großforschungseinrichtungen, ist, dass sich das Elektronenpaket bewegt sich auf so einer oszillierenden Bahn durch ein wechselndes Magnetfeld. Und dabei werden halt Röntgenstrahlen emittiert. Und wenn man jetzt dieses diese Strecke, wo sich das entlang bewegt, sehr, sehr lang macht und auch ein paar bestimmte Bedingungen trifft für diesen Elektronenbunch, also die müssen eine bestimmte Divergenz haben, also besonders orientiert sein in dem Paket, dann können die tatsächlich selber mit den Röntgenstrahlen interagieren und ordnen sich entsprechend der Röntgenstrahlen an, dass man quasi immer in den Minima hat man dann so kleinere Elektronenpakete und die emittieren dann alle kohärent in sehr kurzen Röntgenstrahlen. Das ist nur bei freien Elektronenlasern so, weil man wirklich diesen sehr langen Weg braucht dafür. Wenn man zu einem normalen Synchrotron geht, wie jetzt zum Beispiel bei Bessie, da gibt es auch Möglichkeiten. Da ist es meistens so, dass man dann in diesen Elektronenbunch kann man einen kleinen Teil von Elektronen modellieren, indem man einen Laser parallel dazu propagieren lässt. Und der Laser regt dann auch nur einen kleinen Teil von Elektronen an, gibt denen ein bisschen mehr Energie und dann werden die anders abgelenkt in einem Bending-Magnet. Und damit kann man dann auch den Großteil von dem Ganzen rausschmeißen. Dadurch verliert man aber sehr viel Intensität. Der Vorteil ist, man kann den Laserpuls, der dazu läuft, kann man auch noch nachher mitbenutzen und den über eine Delay-Stage laufen lassen und hat automatisch einen synchronisierten Laserstrahl dazu. Ja, ja. Also es hat alles Vor- und Nachteile. Da muss man immer gucken, wo man dann hingeht. Aber tendenziell ist eigentlich das Ziel, dass man zu so einem freien Elektronenlaser läuft, weil es da wirklich super flott geht. Also normalerweise bei Bessie, wenn wir da einen Tag messen, haben wir ein Spektrum, ein schönes. Das Ganze kriegen wir in 20 Minuten an einem freien Elektronenlaser hin. Also das ist wirklich ein super, super Step-up.
Weil er einfach stärker ist, oder?
Genau, weil er einfach wirklich super hohe Röntgenintensitäten gibt. Da, wo wir jetzt immer hinfahren, gibt es noch ein bestimmtes Setup, womit das dann noch besonders schön ist, womit man dann auch noch, normalerweise muss man alternierend ein gepumptes Spektrum und ein ungepumptes Spektrum messen. Und da kann man tatsächlich die reinkommenden Röntgenstrahlen noch aufteilen in drei Beams und kann dann damit tatsächlich gleichzeitig auch noch das gepumpte und ungepumpte messen. Also da gibt es noch ein paar Spielereien, die man machen kann, die dann sehr fancy sind und womit man sehr coole Ergebnisse rausbekommen kann.
Ich muss noch einmal auf diese Frage zurückkommen. Montag 8 Uhr stehst du da. Ab wann seid ihr arbeitsfähig? Wann kommen laufen da die ersten vernünftigen Daten rein? Also den kann man wahrscheinlich so nicht sagen. Ne? Hängt immer stark davon ab.
Ist immer schwierig. Also da gibt es tatsächlich ganz unterschiedliche Erfahrungen. Ich würde sagen, meistens dauert es so einen halben Tag. Oh, wow. Also sagen wir mal 6 Stunden vielleicht. Je nachdem auch, wie viel schon voreingestellt ist. Also gerade wenn man jetzt zum European X-Fail geht, da hat man meistens die Proben vorher schon da, die Leute arbeiten vorher schon da, haben schon die meisten Einstellungen gemacht. Da kommt man an, da läuft in 1-2 Stunden läuft da alles. Wenn man jetzt zu Bessie geht, muss man manchmal ein bisschen gucken, wie das Ganze aussieht. Da hat man manchmal Glück und es läuft direkt schnell oder nicht, weil also eine Schwierigkeit ist tatsächlich, dass man auch immer gucken muss. Man muss Röntgenstrahl und Laserstrahl müssen sowohl örtlich aufeinandertreffen, als auch von der Zeit her muss das natürlich stimmen. Also man muss wirklich gucken, wann ist dieser Zeitnullpunkt erreicht, wo der Laser die Probe trifft und kann dann von da aus relativ immer die Röntgenstrahlen sehen. Und das ist tatsächlich nicht so ganz trivial, das zu finden. Also bei diesen fixen Instrumenten, die dann schon irgendwie da stehen, hat man Möglichkeiten, wie man das Ganze schneller machen kann, weswegen das dann meistens geht. Es kann aber auch vorkommen, dass wenn man zum Beispiel selber eine Kammer baut und diese Instrumente plant, dass das dann sehr schwer ist. Und dann sitzt man da schon mal ein paar Tage und sucht, wann irgendwie dieser Laserpuls die Probe trifft. Und am Ende kratzt man sich nur im Kopf und geht ohne Ergebnis ist er nach Hause, beziehungsweise nicht ganz ohne, aber ist auf jeden Fall nicht so trivial, dann nicht so einfach.
Bei uns auf der Website ist so ein schönes Video, das hat Lea gemacht, da warst du, glaube ich, auch beteiligt, ein Video bei Bessie.
Ja.
Und da habe ich mich jetzt gerade auch nochmal gefragt, wenn du da jetzt deine Probe machst, in dem Moment gehört dir diese gigantische Anlage und die ist da für dein Experiment und für kein anderes Experiment? Oder kann man aus einem beschleunigten Strahl, kann man an verschiedenen Stellen was abgreifen und da Dinge parallel machen?
Genau, das wird an verschiedenen Stellen wird da immer abgegriffen. Also das sind immer Instrumente an verschiedenen Beamlines. Ich weiß tatsächlich nicht genau, wie viele. Ich glaube, bei Bessie sollten das irgendwie um die 30 sein oder so. Also 30 Experimente, die tendenziell parallel laufen können. Das ist jetzt nicht so ganz, dass es auf ein selber betrifft. Und man muss dann auch immer, deswegen stellt man so einen Antrag, dass man dann immer guckt vorher, welche Experimente sind geplant, welche Experimente kann man überhaupt machen in der Zeit, dass man nicht irgendwie, weil man selber irgendwas ganz Spezielles braucht, keine Ahnung, vielleicht nur ein Elektronenbunch, der sich da drin bewegt, irgendwie, dass man dann allen anderen was kaputt macht oder so. Das wird dann vorher genau geplant. Wie das Ganze aussieht. Aber genau, also man hat immer sein Instrument dann da tendenziell. Genau, gerade bei dem Video kommt man, glaube ich, auch sehen, da sind wir so oben so über diese, ja, über dieses, wie nennt man das, diesen Walkway oben drüber gelaufen und da sieht man dann irgendwie Millionen von Instrumenten, ne, überall Kabel, die da langlaufen und so. Das ist wirklich, weil man halt sagt, man hat dieses Gerät und man will da so viel wie möglich dran setzen, wie es geht. Auch gerade, weil es halt super viel Energie kostet, wenn das Ganze läuft. Genau, aber dann hat man dann sein Instrument, wo man dann nachher sitzt und dann die Experimente durchführt.
Wie oft warst du jetzt am X-Fell und Bessie?
Beim X-Fell war ich dreimal jetzt mittlerweile. Bei Bessie, ich würde sagen, also zwischen 10 und 20 Mal. Wow.
Okay. Also, muss man bei Bessie auch einen Antrag schreiben?
Ja. Genau.
Das dann hast du Anträge geschrieben oder machen das dann das, PIs?
Also das ist unterschiedlich. Also wir können auch Anträge stellen. Jetzt bei European X-Fell ist es immer, dass man zusammenarbeitet und dann guckt, dass das Ganze so schön wie möglich aussieht. Da werden jetzt eigentlich nicht die Studenten selber dran gelassen. Aber sonst tendenziell kann man, wenn man eine Idee hat, kann man auch einen Antrag stellen. Sagt dann hier, ja, ich habe den Antrag fertig gemacht. Könnt ihr da einmal drüber lesen, ob das gut aussieht? Genau, und kann dann da hinfahren. Die 10 bis 20 Mal waren aber nicht nur meine Strahlzeiten. Also ich helfe dann natürlich auch den anderen Gruppenmitgliedern mit, wenn die irgendwie was haben. Also gerade mit Lea habe ich viel zusammengearbeitet, weil wir auch auf dem gleichen Thema sitzen. Also, oder gleiche Messmethode benutzen, so unterschiedliche Systeme, die wir uns anschauen. Aber ja, da hilft man sich dann gegenseitig so ein bisschen aus.
Ich dachte, die wären noch viel seltener, so Strahlzeiten, und man die kriegen würde. Ich hatte befürchtet, dass du irgendwie so vielleicht 3 oder 4 Mal warst und dann zählt ja auch jede Strahlzeit irgendwie für deine Doktorarbeit. Na, wenn da eine wegbricht, dann stehst du halt ohne Daten da.
Genau. Also ich würde sagen, für mich wirklich relevante Strahlzeiten waren wahrscheinlich so 3, 4 oder so, die ich jetzt nachher in meine Doktorarbeit mit übernehmen werde. Und da hatte ich wirklich sehr viel Glück, dass dann wirklich immer alles geklappt hat und auch sehr coole Ergebnisse dabei rausgekommen sind. Und da kann auch vieles schief gehen. Also gerade mein Vorgänger, der hatte das zum Beispiel, dass der eine Strahlzeit hatte und der kam da an und hat, als der ankam, wurde ihm gesagt, ja, schade, uns ist da irgendwie Wasser reingelaufen, ist jetzt alles für einen Monat offline.
Boah, und, Mist. Ja. Und dann ist deine Strahlzeit, also dein Antrag ist dann aber noch gültig, du kriegst dann einen späteren Termin oder musst du dann nochmal einen neuen Antrag schreiben?
Wenn man Glück hat, kriegt man einfach einen neuen Termin. Meistens wird es irgendwie dann geguckt, dass man das verarbeitet. Ich glaube, in dem Fall war es tatsächlich dann einfach weg. Da war dann Pech gehabt und ja, kann passieren. Also meistens wird aber dann geguckt, dass man es irgendwie verschiebt und dann hat man später nochmal irgendwie die Möglichkeit daran teilzunehmen.
Und thematisch muss ich einmal fragen, wie unterscheiden sich dann deine Besuche, sagen wir mal am X-Fell? Ne? Also wir haben ja gesagt, du regst mit dem Laser an und du liest mit dem Röntgenpuls aus. Aber du kommst ja wahrscheinlich mit einer speziellen Fragestellung dahin, oder? Also wie unterscheidet sich dann dein erster Besuch vom zweiten Besuch? Was wurde dann am System geändert oder wie wurde die Fragestellung angepasst?
Ja, also ich meine, dadurch, dass das sehr komplementär war, war das bei mir relativ einfach, dass man halt gesagt hat, okay, wir wollen uns einmal ein metallisches System anschauen mit Nickel und einmal dann mit Nickeloxid, Isolator. Dadurch war es relativ einfach, dass man sagt, okay, man hat zwei komplementäre Systeme, die sind an zwei ganz anderen Enden des Spektrums, aber sie sind immer noch sehr ähnlich. Was wir beim European X-Fell noch hatten, ist, dass wir tatsächlich relativ involviert waren, was die Entwicklung von diesem Mess-Setup geht. Also das war jetzt nicht von mir, aber von meinen Vorgänger und Leute hier von der Uni haben, soweit ich weiß, die erste zeitaufgelöste Strahlzeit da mitgemacht und waren mitbegründend, dieses Setup da aufzubauen. Und das
bleibt dann auch da stehen für andere Arbeitsgruppen quasi. Das ist jetzt im Portfolio, im Werkzeugkoffer von X-Fell steht es da rum und Leute können sich auf dieses Setup bewerben.
Genau. Das genau, das ist jetzt fest integriert. Ja. Und da haben wir dann einfach das Ganze fortgesetzt. Und dementsprechend hatten wir dann auch gesagt, okay, wir wollen halt ein System, was nicht zu kompliziert ist, wo wir relativ sicher sein können, dass das gut funktioniert, wo wir vielleicht auch schon ein bisschen Erfahrung mit haben und dann aber immer noch was Interessantes haben. Deswegen haben wir gerade dann, sind wir dann auf Nickel und Nickeloxid gekommen, was jetzt in Zukunft noch geplant wird, dass wir eher so Richtung Perovskite gehen. Das ist eine Materialgruppe, wo man auch die elektronischen Eigenschaften sehr genau bestimmen kann, indem man die Materialzusammensetzung variiert. Und da können wir halt dann wirklich genau sagen, wir wollen jetzt irgendwie die und die Eigenschaften haben und können das dann uns genau anschauen, was das halt dann macht, wenn wir mit dem Laser dann das Ganze anregen. Mhm.
Dann war es ja so, während deiner Promotion, du bist nicht nur in Hamburg und Berlin gewesen, sondern warst auch noch international mal zwischendrin unterwegs.
Genau, genau. Ich hatte dank des SFBs die Möglichkeit, 3 Monate in Japan zu sein, in einer anderen Arbeitsgruppe von Professor Matsuda an der Universität Tokio, beziehungsweise Institute for Solid State Physics in Tokio. Und ja, das war super faszinierend. Das war auch ein bisschen was anderes. Eigentlich lustigerweise wollte ich ursprünglich mal mit meinen eigenen Proben und Experimenten dahin kommen und ähnlich wie das, was ich hier mache, mit ein bisschen anderen Messmethoden auch noch meine eigenen Sachen messen. Dann ist natürlich, muss man das Ganze organisieren, man muss sich das Ganze irgendwie raussuchen. Und ich hatte jetzt dann über einen Kontakt, der vor Ort hatte ich dann mit dem Professor Matsuda Kontakt aufgenommen und dann hat man ein Zoom-Meeting vereinbart und ich habe ihm das vorgestellt, was ich machen wollte und er sagte, ja, das ist eine super Idee. Schade, wir haben gerade das Ding abgebaut. das war natürlich dann sehr schade und er hatte dann aber den Vorschlag, dass ich da hinkommen kann und die haben gerade eine neue Messmethode entwickelt, oder was heißt entwickelt, aber die forschen gerade an einer neuen Messmethode und zwar Röntgen Second Harmonic Generation und da wollten die demnächst die erste zeitaufgelöste Strahlzeit machen, die jemals, soweit ich weiß zumindest. Und da war ich dann eingeladen, da mitzumachen. Und das war super faszinierend. Aber die Arbeitsweise da ist doch relativ anders. Also das ist tatsächlich, da sind wir hingekommen und da war nicht die Kammer da, nicht das Instrument da, sondern wir mussten wirklich hingehen, alles aufbauen. Gucken, dass alles funktioniert. Die Proben waren fest eingebaut, also dass man wirklich, wenn irgendwie was schiefgegangen wäre an der Probe, wäre Katastrophe gewesen. Man musste gucken, dass auch dann das Alignment alles stimmt und so, dass man da irgendwie, da durfte nichts schiefgehen. Ja, und wie ich gerade schon so vorher ein bisschen angedeutet habe, wenn man halt wirklich so das allererste Experiment da in dem Bereich plant, dann denkt man vielleicht nicht unbedingt an alles und da war wirklich dann Bestimmung von Zeitnullpunkt, also wo wirklich dieser Overlap zwischen Laser und Röntgenstrahl ist, der war ein großes Problem. Da haben wir wirklich tagelang dann versucht, irgendwie diesen Overlap zu finden, bis wir dann am Ende so gerade die ersten 2 Messungen starten konnten und dann war ein Problem mit dem Röntgenstrahl und alles war, war gelaufen. Aber es war auf jeden Fall eine super Erfahrung und ich hatte auch noch ein paar Strahlzeiten danach, die dann erfolgreich waren, die waren dann nicht zeitaufgelöst, aber ja, es war wirklich super. Also auch was anderes mal tatsächlich. Ja.
Aber das heißt, von dieser Zeit, sage ich mal, hast du kulturell und vom Austausch her mitgenommen, als am Ende dann wissenschaftliche Ergebnisse rauskamen, weil du da eben auch etwas Pech hattest.
Genau. Also es war auch eher, ich würde sagen, es war jetzt, nachdem ich meine Idee hatte und gepitcht hatte und gesagt wurde, ja gut, das ist jetzt nicht möglich, war relativ schnell klar, dass es eher darum geht, dass ich mir diese Messmethode anschaue, weil die auch durchaus interessant für uns ist, für die Zukunft und dass ich damit Erfahrungen sammle und gucke, dass man irgendwie darüber ein bisschen was lernt und da mitarbeitet, eher, also wirklich mehr in der Gruppe mitarbeitet, als dass ich für mich relevante Ergebnisse nachher rausbekomme. Und das hat wirklich super funktioniert, also die Gruppe da ist absolut klasse, die haben mich mit offenen Armen willkommen, waren alle super nett und ja, also mit ein paar Leuten bin ich auch immer noch in Kontakt, nachdem wir dann da in Tokio ein paar Mal rumgegangen sind und immer neue Craft-Bier-Läden ausprobiert haben. Also das ist schon klasse und einer von denen will auch tatsächlich dann noch hier zur Uni kommen, hoffentlich demnächst und dann cool. Schauen wir mal, wie das Ganze klappt. Aber ja, also gerade kulturell ist halt natürlich auch ein großer Punkt. Wenn man da wirklich lebt in dem Land, kriegt man dann doch nochmal andere Einflüsse mit und lernt irgendwie nochmal andere Sachen kennen. Das ist schon wirklich Wahnsinn, muss ich sagen. Also es ist schon
Was war für dich da so die größte Überraschung oder der größte Unterschied, den du beobachten konntest?
Oh, ja, das ist schwierig. Ah, wahrscheinlich, wie gut die Bahnen funktionieren. Also.
Ja, okay, der Kontrast ist groß. Das glaube ich sofort.
Also das ist Wahnsinn. Da war ich irgendwie 2 Tage in Tokio und stand da irgendwie am Gleis rum und hatte gerade die Bahn verpasst. Die nächste war irgendwie in 3 Minuten angesetzt und waren jetzt irgendwie, keine Ahnung, 2 Sekunden drüber über die 3 Minuten, da kam eine Durchsage, ja, es tut uns schrecklich leid, die Bahn wird sich um 30 Sekunden verspäten, wirklich super, tut uns super leid und ich stehe da nur 30 Sekunden, das ist gar nichts. Also das ist wirklich der Wahnsinn und ja, also tendenziell die Einstellung von den Leuten da ist, würde ich sagen, ein bisschen anders insofern, dass wirklich alle schauen, also man kann es auch sagen, die Leute sind ein bisschen zurückhaltend, aber ich würde sagen, die versuchen wirklich, dass es der Gemeinheit sehr gut geht. Also wenn es der Gemeinheit gut geht, dann geht es auch einem selber gut. Und da sind alle wirklich sehr bedacht, dass halt Straßen super sauber sind. Also nirgendwo wird irgendwie Müll hingeworfen oder so. Gerade mit den Bahnen, dass halt da alles passt, dass alles super gründlich läuft. Und das ist schon echt der Wahnsinn. Also das ist wirklich klasse. Gut, man kann auch dann andersrum sagen, dass halt die Leute dann doch tendenziell, würde ich sagen, Ticken zurückhaltender sind. Also da, wenn man jetzt irgendwo in einer Bar ist, sind jetzt nicht Leute, die irgendwie groß da irgendwie rumbrüllen oder so oder Spaß haben, sondern es ist halt alles eher ein bisschen bedeckter. Deswegen war ich dann ganz froh, dass ich dann doch in der Arbeitsgruppe war und dann die Leute auch kennengelernt hatte, weil ich weiß nicht, wie es sonst so normal gelaufen wäre, wenn man dann da Leute kennenlernen muss. Also ich glaube, da gibt es auch Möglichkeiten wahrscheinlich für, aber so hatte ich halt dann immer schon die Truppe, mit der ich dann rumgehen konnte und das hat dann schon geholfen. Aber das ist, würde ich sagen, ein relativ großer Unterschied, der mir auch, fand ich auch sehr gut gefallen hat. Also ich finde das schon eine coole Einstellung so zu haben und darauf zu achten.
Und hast du das Gefühl, die Hierarchie war auch anders zwischen PI, Professoren, Doktoranden oder war das ähnlich, wie das hier aussieht?
Ja, also ich würde schon sagen, man hat schon wirklich mehr, ein bisschen mehr Hierarchie als hier. Also da, wo ich jetzt in der Gruppe war, war es tatsächlich relativ entspannt. Also der Professor war auch sehr entspannt, der ist nachher auch mit uns trinken gegangen und hatte dann auch Spaß. Und als ich jetzt da war zum Beispiel, wollte er unbedingt, dass wir in eine deutsche Bar gehen.
Bedienung in Bier.
Genau, richtig schön bayerisch mit dem bayerischen Bier.
Was die Bayern uns da eingebrockt haben.
Ja, aber es ist wahrscheinlich genauso schlimm, wie wenn du einen chinesischen Austauschstudenten hast und sagst, wir gehen jetzt chinesisch essen. Ja. Das wird ja auch die deutsche Interpretation des chinesischen Essens sein. Wahrscheinlich wird's. Was hast du gegessen in der deutschen Bar? Gab es da so Bratwurst und
Schnitzel? Tatsächlich gegessen haben wir da nichts. Wir waren tatsächlich vorher japanisch essen und sind dann nachher nur da zum Trinken hingegangen, weil er uns das zeigen wollte. Also, aber ich glaube, es wäre genau darauf hinausgelaufen, dass man irgendwie Bratwurst, Schnitzel, irgendwie sowas in die Richtung hätte es da gegeben. Aber ja, also genau, und dann halt bayerisches Bier. Ich habe wirklich vergebend gesucht, irgendwo ein König Pilsener hier als Heimatbier zu finden, aber das gab's leider nicht, das habe ich nicht auftreiben können.
Und hattest du noch das Gefühl, als großer weißer Europäer in Japan aufzufallen oder ist das heute auch nicht mehr so?
Ja, also man sticht doch schon ein bisschen raus, aber es ist auf jeden Fall nicht so wild, dass man irgendwie jeden Tag irgendwie das merkt. Also vielleicht irgendwie die ersten 2 Tage war es ein bisschen ungewohnt, aber danach fällt einem das nicht mehr so auf, würde ich sagen. Gerade da auch jetzt im Moment sehr, sehr viele Touristen da waren. Also gerade Tokio und so, da fällt es jetzt nicht so wirklich auf. Wenn man mehr auf die ländlichen Regionen fährt, da ist man eventuell, sticht man schon ein bisschen mehr raus. Ich bin dann auch ganz gerne mit meiner Kamera unterwegs gewesen und jetzt um diesen freien Elektronenlaser in Japan, wo wir hingefahren sind, das ist eine sehr ländliche Region und wir hatten da 1-2 Tage, wo wir dann frei hatten, weil die Kamera ausheizen musste. Da konnte ich dann da schön wandern gehen und bin dann da mit meiner Kamera rumgelaufen und bei so kleinen Dörfern rumgekommen und da haben dann schon doch viele Leute auf einen geguckt, so: Was macht denn der Typ da? Läuft da mit der Kamera rum? Ist der irgendwie verdächtig? Aber auch da, die Leute waren dann super nett. Also ich habe mich da unterhalten, ist vielleicht eine gute Umschreibung, aber mit Händen und Füßen irgendwie versucht zu kommunizieren mit ein paar Leuten. Also ich habe da, einer hat, ist dann mit dem Fahrrad irgendwie lang gefahren, hat sich dann versucht mit mir zu unterhalten und hat, ich gehe mal davon aus, mit Google Translate und Händen und Füßen, dass er mir was über die Gegend erzählt hat, wo das da ist und so ein bisschen die Religion und so. War sehr interessant, super nett, also wirklich echt klasse, und hat sich auch dann die Zeit genommen, dann mit einem zu reden. Und ich hatte später, hatte ich noch zwei Leute gefunden, die haben gerade auf dem Feld gearbeitet. Die haben da so Reis, wie man das irgendwie kennt aus Film und Fernsehen, dass man so Reisfelder hat, die dann im Wasser sind, haben dann da gearbeitet und haben mich auch mit der Kamera gesehen und haben mich dann angesprochen, wo ich denn herkomme, was ich da so mache und so. Die konnten tatsächlich auch ein bisschen Englisch. Und ja, da haben wir uns wirklich super nett unterhalten und die waren super freundlich und haben dann am Ende, wollten sie, dass ich ein Foto von ihren Ziegen mache, die sie irgendwie am Fluss da abgeladen hatten. Und ja, das ist auch immer noch eins meiner Lieblingsfotos, einfach nur, weil man diese coole Erinnerung hat, dass man da mit den Leuten gesprochen hat. Also das, da stach man mehr raus, aber auch im positiven Sinne, würde ich sagen. Also das war sehr cool.
Ich finde es toll, an deinem Lebenslauf zu sehen, wie international die Forschung ist. Ne? Also, dass du schon während des Studiums im Ausland warst, dass du in deiner Promotion im Ausland warst und man eben auch sieht, wie wichtig dieser Austausch ist. Ne? Also für dich, also inhaltlich, aber sicherlich für dich auch als Mensch, ne? Weil man ja auch reift auf solchen, solchen Reisen. Also das finde ich immer, wenn ich, also war auch ein Grund, warum ich promovieren wollte, weil man dann natürlich ganz natürlich schon auf internationale Konferenzen fährt und ich eigentlich diese Atmosphäre ganz spannend fand.
Ja, also das muss ich auch sagen, ich finde, das ist immer eine super Möglichkeit, wenn man irgendwie sowas hat, deswegen finde ich den Studiengang auch so klasse, dass man sagen kann, man geht da irgendwie ins Ausland und macht da, und das ist natürlich, dann ist man noch ein bisschen, man ist im Studium, man hat da verschiedene, ja, ich sag mal jetzt irgendwelche Grenzen, die einen dann doch irgendwie so in die richtige Richtung führen. Aber man lebt natürlich schon im Ausland. Man hat jetzt, man ist außerhalb von seinem normalen Safety-Net, sag ich jetzt mal, und muss dann teilweise mit Sachen klarkommen, mit unerwarteten Sachen. Zum Beispiel, wenn man irgendwie krank wird und man muss zum Arzt und man fühlt sich nicht so gut und dann ist man irgendwie in einem fremden Land, spricht die Sprache vielleicht nicht. Das sind schon immer irgendwie dann Sachen, wo man dann schon ein bisschen nervöser wird. Aber wenn man dann irgendwie darüber hinausgeht und das Ganze irgendwie geschafft hat, merkt man dann doch, ja, also man kommt doch klar und die Leute da sind überall immer super nett und versuchen einem zu helfen. Und ja, also tendenziell finde ich das immer super wichtig, dass man dann auch so ein bisschen da alleine irgendwie klarkommen kann und so. Und ja, also ich finde das super, super wichtig auch.
Doktorarbeit nähert sich dem Ende. Ne? Hast du schon eine Idee, wie es dann weitergeht bei dir?
Nikolas, wir reden doch nicht über das Ende einer Doktorarbeit.
Ich habe mir offen gelassen, wann das Ende kommt. Alles wird irgendwann enden.
Genau, also ich habe die Hoffnung, dass ich tatsächlich noch ein bisschen länger hier bleiben kann. Für, ich weiß jetzt noch nicht genau wie lange, aber dass man irgendwie noch ein bisschen Zeit hinten dranhängen kann hier an der Uni. Und meine Hoffnung wäre es tatsächlich dann, dass ich irgendwie ein Projekt organisieren kann, irgendwie in Zusammenarbeit mit irgendwem, einer anderen Gruppe, irgendwo im Ausland. Und dass man dann tatsächlich irgendwie Richtung Postdoc geht, aber im Ausland. Also ich will tatsächlich gucken, dass ich irgendwie für 2 bis 4 Jahre irgendwie ins Ausland gehen kann und dann da arbeiten kann. Also super gerne auch wieder Japan. Würde mich auf jeden Fall freuen, auch weil ich da jetzt ja schon Kontakte habe und Leute kenne. Aber tendenziell einfach allgemein, dass man nochmal was anderes sieht und irgendwie ja auch Zeit hat, um irgendwie rumzureisen und das Ganze. Das ist natürlich, also gerade bei so einem Extended Research Stay, wie ich das jetzt hatte, kommt man schon irgendwie dann übers Wochenende mal wegfahren oder irgendwie ein paar Tage Urlaub nehmen und so. Das war super. Aber ist dann doch was anderes, wie wenn man da wirklich für Jahre dann irgendwie lebt und dann wirklich.
Der Fokus ist schon auf Arbeit und Forschung
genau.
Dann. Ne?
Genau. Also das würde mich auf jeden Fall sehr freuen, wenn das so in die Richtung klappt. Also genau.
Wir drücken die Daumen.
Auf jeden Fall.
Danke.
Eine Sache fällt mir noch ein. Du warst für mich und für viele andere im SFB in besondere Erscheinung getreten bei der Begehung, die wir hatten. Denn da warst du ein Doktorandenvertreter, der eben ein bisschen aus der Doktorandenperspektive noch erzählen durfte, was eigentlich im SFB passiert.
Genau, ja.
Wie war das dazu gekommen?
Ich glaube, das war tatsächlich Zufall. Also es kam die Idee auf, dass ja ganz nett wäre, wenn man ein bisschen über die Erfahrung von diesen Auslandsaufenthalten sprechen kann. Und da waren ein paar Leute, die das jetzt im Rahmen von unserem SFB so einen Auslandsaufenthalt hatten. Und ich weiß nicht, ob ich der Schnellste war, der hier geschrien hat und dann da vorne stehen durfte. Oder
der Langsamste beim Weglaufen.
Oder so. Vielleicht war es auch das, aber genau. Im Endeffekt war es dann, war ich dann derjenige, der dann vorne stehen durfte und dann darüber reden durfte. Ja, und dann nach den ersten Proben ist uns aufgefallen, dass das irgendwie ein bisschen komisch ist, wenn dann nur einer für irgendwie 30 Sekunden nach vorne gezogen wird, so red mal schnell übers Ausland und dann wieder weg. Mhm. Und dann hat sich das so ein bisschen dann ausgebreitet, dass man gesagt hat, okay, man macht jetzt die Perspektive für das, was die PhD-Studenten selber organisieren können, wird dann von PhD-Studenten gehalten und dann stand ich dann da vorne und durfte das Ganze dann erzählen. Mhm. War natürlich sehr aufregend, also gerade wenn man hört, da hängt jetzt alles von ab und man steht dann in dem Hörsaal, der voll war mit irgendwie 200 Leuten oder so.
Kein Druck, Tobias, es geht nur um ein paar Millionen.
Genau. Das ist dann schon wirklich, da wird man dann schon nervös. Anders auch nochmal als auf Konferenzen, aber es hat ja auch gut funktioniert. Wir haben uns super vorbereitet vorher und
ja, und hast du super gemacht.
Ja, danke.
Also. Ja, und war auch, ich fand es auch wirklich einen schönen Aspekt des SFBs dargestellt, ne? Weil ja, da gehen natürlich Forschungsgelder und Steuergelder rein in so ein SFB und die gehen in die Forschung. Aber ich finde es halt auch wirklich wichtig zu zeigen, dass da eben mehr dran hängt als die Forschung. Die Forschung ist natürlich der große Teil und das ist auch richtig so, aber ein bisschen geht ja in die Öffentlichkeitsarbeit, was wir hier machen, aber eben auch in die, ja, weiß ich gar nicht, wie ich das nennen soll, Weiterentwicklung der Wissenschaftspersönlichkeiten, also dir jetzt zum Beispiel, ne? Ja. Man mal solche Auslandsaufenthalte ermöglicht, die ja dann auch wieder in die Forschung gehen. Ist ja jetzt nicht so, dass ihr da Tourismus macht, sondern nimmt man ja nur so mit. Deswegen fand ich das schön, dass das auch gezeigt wurde, wie die Persönlichkeiten, die jungen Forscherinnen und Forscher wirklich reifen innerhalb dieses Projekts. Ja. Und das hast du wirklich perfekt gemacht.
Ja, also das ist wirklich klasse, dass wir da die Möglichkeit haben, auch für irgendwelche Summer Schools oder International Conferences dann das dann wirklich wir die Möglichkeit haben, dass man da hinfahren kann. Finde ich super. Da bin ich auch sehr motiviert, das dann weiterzubringen. Deswegen fand ich das auch gar nicht schlecht, dass man dann vorne stehen konnte und das dann erzählen durfte.
Ja, große Werbung wirklich auch für Sonderforschungsbereiche. Klar, nicht jeder kann eine Doktorarbeit in einem SFB machen, das ist schon klar. Aber ich habe halt auch erlebt, also meine Doktorarbeit war einfach nur in einer Arbeitsgruppe und da sind die finanziellen Möglichkeiten natürlich eine ganz andere. Ne? Also gerade für so gemeinsame Treffen von Vernetzung und so, die ja so eine wissenschaftliche Arbeit auch wirklich weiterbringen. Das ist dann schon ein bisschen weniger. Ich sehe bei euch Doktorandinnen, Doktoranden hier im Sonderforschungsbereich auch, wie dicht ihr arbeitsgruppenübergreifend zusammenarbeitet, wie ihr bei den Retreats miteinander umgeht. Das ist schon echt gut, muss ich sagen. Also wer eine Chance hat, wenn man eine Ausschreibung für ein SFB sieht, da würde ich schon sagen, da würde ich meinen jungen Studierenden raten, also wenn das thematisch passt, wenn die Sachen euch interessieren, das ist schon eine Richtung, in die man gehen oder sollte man sich mal angucken.
Ja, also würde ich auch genauso unterschreiben. Das ist wirklich super cool, dass man da nochmal sehr viele Möglichkeiten auch dann bekommt, um sich selber weiterzubilden oder auch wirklich verknüpft mit anderen Leuten zu arbeiten. Das ist schon wirklich sehr cool, also das muss ich auch sagen. Und es gefällt mir auch sehr gut, dass es bei uns dann doch sehr gut funktioniert, tatsächlich auch mit den PhD-Retreats und auch internationalen Aufenthalten oder Summer Schools. Also da habe ich jetzt auch von einigen anderen Studenten gehört, dass das ja wirklich super funktioniert. Und ja, das ist schon wirklich der Wahnsinn, dass man das so hinkriegen kann.
Dann würde ich sagen, vielen, vielen Dank für den Einblick. Super spannend und dann drücke ich die Daumen, dass das eben auch, also dass du auf der Zielgerade weiter gut geradeaus kommst erstmal.
Ja.
Und aber dass es dann auch danach eben nach deinen Wünschen mit dem Postdoc funktioniert.
Ja, danke, danke. Ich gebe mir Mühe, dass das dann so klappt und dass dann auch die Arbeit gut wird, dass ich dann die anderen motiviere, mich dann noch länger da zu halten.
Du hast uns Fürsprecher.
Ja. Alles gut.
Ja.